Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute zu zweit. Lea kann heute leider nicht dabei sein, aber ich begrüße heute Achim Heigert. Achim ist gelernter Erzieher und Quereinsteiger mit einem spannenden Weg, denn ursprünglich kommt er aus der IT und arbeitet aber inzwischen seit über 10 Jahren in Kitas und begleitet Teams bei der Umsetzung der offenen Arbeit. Aktuell ist er selbst Teil eines Kita-Teams, das sich auf den Weg macht, also mittendrin im pädagogischen Alltag. Und seine Schwerpunkte sind Teamprozesse, Haltung und alltagstaugliche Wege der Veränderung. Als ausgebildeter Konflikt- und Krisenpädagoge und Absolvent der Führungskräfteakademie bringt er nicht nur Fachwissen, sondern auch viel Praxiserfahrung mit, gerade auch im Umgang mit herausfordernden Situationen. Und sein Credo ist, offene Arbeit beginnt im Kopf und gelingt nur, wenn wir gemeinsam im Team Haltung entwickeln und Räume für echte Teamarbeit schaffen. Lieber Achim, herzlich willkommen.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pädiko-Akademie.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für diese tolle Vorstellung.
Sehr gerne. Genau, es soll ja heute um offene Arbeit gehen. Und ich fand das ganz, also offene Arbeit ist für mich immer so dieses klassische, wir haben hier die Funktionsräume und ne, die Kinder suchen selber aus, wo möchte ich denn hingehen. Und du hattest was gesagt, dass du auch super offene Arbeit erlebt hast in ja, gruppenzentrierten Einrichtungen und auch gar nicht so offene Arbeit in Einrichtungen, die eben diese typischen Funktionsräume haben. Vielleicht magst du erst einmal sagen, was ist denn für dich offene Arbeit eigentlich?
Im Prinzip ist offene Arbeit für mich eine offene Körperhaltung, eine offene Haltung an sich. Bin ich bereit, meine Macht abzugeben? Bin ich bereit, auf Augenhöhe mit den Kindern zu gehen? Und damit meine ich jetzt nicht körperlich, ich knie mich neben die Kinder, sondern behandle ich sie als gleichwertige Partner. Und das ist einfach unabhängig davon, ob ich jetzt hier einen wunderschönen Bauraum habe oder ein wunderschönes Atelier oder eben einen klassischen Gruppenraum. Wenn ich bereit bin, auf die Kinder einzugehen, partizipativ zu arbeiten, man kann natürlich die Frage stellen, wie weit das in einem festen Gruppenkontext überhaupt möglich ist. Aber was die Haltung angeht und was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, die ich selbst mache und die ich den Kindern ermögliche, ist das ja eine Sache, wie ich als Fachkraft daran gehe und nicht, wie das Haus eingerichtet ist. Mhm.
Und das heißt, wenn du jetzt Teams begleitest in dem Prozess der Öffnung, guckst du denn dann, also ist dann Haltungsarbeit das Erste oder läuft das so parallel oder wie führst du das dann durch?
Tatsächlich ist Haltungsarbeit so ein dauerhafter, so ein Hintergrundrauschen, sage ich mal. Also klar, ich spreche diese Themen ganz klar an, aber ich halte wenig davon, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ey, deine Haltung ist doof. Oder so, also so dieses, so was ich manchmal das Gefühl habe, was dann passiert, so, ey, ja, ihr müsst dann auch an Haltung arbeiten, ihr habt kein Kommunikationsproblem, ihr habt ein Haltungsproblem und sowas, wo ich dann denke, ja, das funktioniert für einen gewissen Persönlichkeitstyp. Also wenn ich jetzt, ich bin kein Experte für das DISC-Modell oder diese ganzen Persönlichkeitsstrukturen, aber es gibt ja so mehrere Arten zu kommunizieren und Arten zu denken, wie wird Menschen einfach ticken. Und manche Menschen funktionieren so, wenn ich denen das sage, ey, guck mal dahin, denk mal drüber nach. Die Kopfmenschen, die machen das dann. Mhm. Und für viele ist das aber ein sehr emotionales Thema. Und da ist sehr viel Emotion dabei. Und wenn ich denen jetzt mit Fachwissen und Fakten und warum das besser ist und sowas im theoretischen Bereich komme, dann machen die zu. Und da ist meine Herangehensweise häufig, wenn ich dann merke, das ist in einem Team halt vorherrschend, dass die sehr emotional an ihrem Ding hängen, dass ich denen einfach, ohne ihnen zu sagen, ey, das ist offene Arbeit oder das ist so und so, einfach Wege zeigt, wie es leichter geht. Mhm. Weil ich stehe halt auf dem Punkt, also meine Erfahrung, Menschen verändern sich nur, wenn es ihnen einen Vorteil bringt. im Kern, im ganz tiefen Kern handelt jeder Mensch immer zum eigenen Vorteil, weil das unser Überlebensinstinkt ist. So ticken wir. Und wenn ich dann einfach auch ganz praktische Ideen zeige, wie was leichter geht im Alltag, dann kommt die Entwicklung hintendran von selber, so Learning by Doing mäßig. Und die Erfahrung habe ich halt eben gemacht, gerade mit, ich sag mal, älteren KollegInnen, die einfach schon lange im Beruf sind, die vielleicht einfach betriebsblind geworden sind oder die so in ihrem Stiefel sind. Wenn man denen jetzt Wege zeigt, wie es leichter geht und nicht sagt, ey, das, was du machst, ist Mist und was du seit 30 Jahren machst, ist Mist und so ist besser, sondern hey, guck mal, vielleicht kannst du es so noch ein bisschen verbessern, dann ist es mir schon ein paar Mal tatsächlich passiert, dass die am Anfang am verschlossensten waren und dagegen waren, am Ende die brennendsten Veränderungskämpfer waren, weil sie gemerkt haben, ey, das ist ja, die Arbeit macht ja wieder Spaß. Und trotz Personalmangel kriegen wir es gut hin. Und das ist so das, warum ich dann sage, es ist Kopfsache, aber auch wir Erwachsenen müssen es begreifen. Was wir bei Kindern auch immer sagen, das ist begreifen, hat was mit Anfassen und mit Erleben zu tun. Und das muss bei den Erwachsenen dann genauso laufen.
Genau, darum hattest du auch gesagt im Vorgespräch, dass du es manchmal auch einfach gut findest, erstmal zu machen und erstmal durch das Tun dann da reinzukommen.
Ja. Genau. Also ich habe da ein Beispiel, was ich in meinen Seminaren jetzt gar nicht so konkret auf offene Arbeit, sondern die herausfordernden Kinder habe. Da bringe ich einen Rucksack mit. Und lass die Leute da mal Wasserflaschen reinfüllen in diesen Rucksack. Also es steht einer, hat den Rucksack auf und wir tun dann nach und nach Wasserflaschen rein. Und jede Flasche steht im Prinzip für eine emotionale Belastung, die so ein schwieriges Kind, ich sage das jetzt einfach so, ne, nicht, dass mich da jemand falsch versteht, aber ihr wisst, wie ich es meine, hoffentlich. Jede Flasche steht für eine Herausforderung, die so ein Kind hat. Und der Rucksack wird ja irgendwann zu schwer. Und wir im Kita-Alltag, wir in unserer Betriebsblindheit versuchen ganz oft nur die letzte Flasche, die reinkommt, wegzunehmen, im übertragenen Sinne. So, wenn ein Kind eskaliert, dann gucken wir hin, was ist in dem Moment passiert. Aber wir gucken nie hin, was ist den ganzen Tag vorher passiert. Und so ist es im kompletten Alltag. Wir gucken ganz oft nur auf das Problem als letzten Punkt, aber nicht auf das Ganze. Und solche Versinnbildlichungen und Veranschaulichungen finde ich einfach total super, weil die Gespräche, die da entstehen, immer ganz lustig sind. So, ach stimmt, wir könnten ja eigentlich auch mal ein paar mehr Flaschen von vorher schon rausnehmen. Das ist immer sehr nett, so in die Praxis einfach zu gehen und das so zu verbildlichen.
Ja. Und du hattest gesagt, dass häufig, wenn die Leute dann merken, okay, ich kann mir das Leben wirklich leichter machen, dass das dann so ein Game Changer ist. Was wären denn so Beispiele, wie das Leben leichter werden kann?
Also so ein Thema, wo ich immer am Anfang belächelt werde und wo es heißt, ach, was ein Quatsch, brauchen wir nicht, ist die Benutzung von Funkgeräten im Kita-Alltag. Das ist ein ganz praktisches Tool, weil gerade in einem offenen Haus zum Beispiel wissen wir in der Abholsituation ja selten, wo die Kinder sind, wenn wir nicht so unsägliche Magnettafeln haben, wo die Kinder sich umhängen müssen, die sowieso nie stimmen. Also da habe ich auch eine klare Haltung zu den Dingern, die habe ich noch nie funktionierend erlebt. Wenn eine Kita draußen ist, wo die Magnettafeln gut funktionieren, bitte melden. Das möchte ich mir gerne mal angucken, weil ich habe es einfach noch nicht erlebt. Und im Alltag die Übersicht zu behalten, wo die Kinder sind, ist einfach eine Riesenherausforderung. Wenn ich jetzt aber sage, in jedem Raum liegt ein Funkgerät und am Empfang auch, dann kann ich im Empfang reinfunken. Hier, der Marvin Müller ist abgeholt. Wo ist denn der gerade? Dann kommt aus dem Bauraum. Ja, der ist gerade hier im Bauraum. Dann schicke ich die Eltern dahin. Eine unglaubliche Vereinfachung, die Eltern irren nicht mehr rum, wir sehen super professionell aus und es ist eine Vereinfachung für das, wenn ich allein im Außengelände bin und es kommen immer mehr Kinder raus, weil drin hat keiner einen Überblick, wie viele Kinder sind schon draußen, funke ich kurz rein, hey, ich brauche jemanden mit draußen, weil ich bin schon längst über die 5, 6, mit denen ich raus wollte, raus, hier sind schon 20 Kinder, kommt bitte mal, oder ein Unfall passiert. Und solche Tools einführen, finde ich halt super wertvoll und ja, kriege ich oft erstmal gesagt, ach, so ein Quatsch, das braucht doch kein Mensch. Wir haben doch Telefone. Nur ganz ehrlich, wer geht im Kita-Alter ans Telefon, wenn die Leitung im Büro sitzt? Da brauche ich ja nicht gezielt im Raum anrufen. Das ist ja eine viel zu große Hürde. Deshalb ist das so ein Ding, wo alle Kitas, die es bisher eingeführt haben, die ich kenne zumindest, mir gesagt haben, ey, Wahnsinn, wie nützlich das ist. Ich kenne eine Kita, die hat gesagt, sie liegen nur im Schrank und wir benutzen sie nicht. Da weiß ich nicht, woran es liegt. Mhm. Da war ich noch nicht. Aber die meisten, die sie haben, sagen, es ist total cool. Und sowas mag ich einfach. So diese praktischen Alltagshelfer, die mir die Arbeit leichter machen, weil darum geht's. Ja. Die Arbeit soll leichter sein, dass ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann.
Und also ich überlege jetzt gerade, in der Abholsituation geht da nicht die ganze Zeit immer der Walkie-Talkie oder ist das auszuhalten?
Also wenn ich bei mir war es so, als wir die hatten, wenn ich Flurdienst bin, bin ja immer rumgelaufen und habe so einen groben Überblick. Also ich habe nicht bei jedem Kind funken müssen. Ja, sondern gerade so, wenn ich jetzt sage, bei mir sind 3 Räume hier, ein Raum ist oben, ich weiß grob, welche Kinder wo sind. Ja. Dann kann es auch mal passieren, dass ich sage, hier, der ist, soweit ich weiß, ist der gerade da und dann ist er da vielleicht nicht mehr. Dann wird halt mal gefragt. Also es ist jetzt nicht so, dass da 10 Eltern kommen und dann 10 Namen durchgerufen werden. aber es ist halt einfach ein Hilfsmittel. Wenn man nicht weiß, wo ein Kind ist, dann frage ich nach und dann erleichtert es das. Also ich hätte es jetzt noch nicht erlebt, dass da super viel gefunkt wird.
Ja, okay. Na gut, macht ja auch Sinn, was du schon sagst. Ich habe ja gerade, wenn ich da den Platz inne habe, auch so ein bisschen zumindest den Überblick. Ja. Und gibt es denn noch was, wo du sagst, das erleichtert vielleicht direkt die Arbeit mit den Kindern? Also du hattest ja auch gesagt, dass das eben viel auch mit Partizipation zu tun hat. Wo ja auch manchmal immer so die Befürchtung kommt, um Gottes Willen, dann dürfen die Kinder irgendwie alles bestimmen und wir Erwachsenen dürfen gar nichts mehr. Und wenn es, finde ich, immer gut gelebt wird, kann es ja aber durchaus auch erleichternd sein. Hast du da vielleicht so ein Beispiel?
Ein konkretes Beispiel? Also ich habe einen Tipp und zwar den Satz, dann wollen das ja alle, der immer so als Angst geäußert wird, wenn man irgendwie eine Ausnahme macht, den mal umzudrehen und den mal zu feiern. Und denen mal zu sagen, das ist ja voll geil, dass das dann alle wollen. Wenn ich jetzt sage, wir haben einen Morgenkreis, so, ich bin jetzt mal wirklich beim klassischen Morgenkreis, alle müssen mitmachen und ein Kind schafft es nicht mehr und will aufstehen. Und ich sage jetzt, oh, wenn ich es dem erlaube, aber dann wollen das ja alle. Dann ist es entweder ein Hinweis darauf, dass der Morgenkreis halt nicht so toll ist, wenn alle das nicht wollen, dann muss ich das hinterfragen. Oder aber, ich habe eben ein Kind mit einem Hintergrund, warum es das nicht kann. Eine Neurodiversität, ein anderes Thema, eine Neurodivergenz, meine ich natürlich. Und da gucke ich dann hin, dass ich dem Kind sein Bedürfnis zugestehe. Und dann gibt es garantiert die Situation, dass andere sagen, oh, ich will jetzt auch aufstehen. Wo ich genau weiß, okay, du brauchst das gerade eigentlich nicht. Ich kann jetzt sagen, ey, du brauchst das nicht, du bleibst sitzen. Oder ich sage, hey, gleiches Recht für alle. Ich gestehe dir das auch zu, auch wenn ich weiß, dass du es gerade nicht brauchst, weil ich dann weiß, das Kind lernt, es kann sich auf mich verlassen. Wenn es das äußert, ich muss auch aufstehen, dann kriegt es das genauso. Auch wenn es in dem Moment vielleicht nicht ganz so wichtig ist, es übt in dem Moment, dass es in Krisensituationen sich auf mich verlassen kann. Und diese Sätze so mal umzudrehen und zu sagen, ey, das ist ja cool, weil das ist ein Beziehungsangebot, da kann ich mit den Kindern zusammen was lernen, was erleben, das erleichtert den Alltag ganz massiv.
Ja, und dieses Umdenken. Also ich habe auch häufig das Gefühl, dass gerade so Morgenkreis, da gibt es ja inzwischen ganz viele unterschiedliche Ansätze. Und gerade wenn es noch so dieses, was du meintest, dieser klassische Morgenkreis ist, und das dann mal zu öffnen, ne, und zu gucken, okay, wie können wir ihn denn so gestalten, dass es für den Großteil der Kinder interessant ist? Das, finde ich, macht immer auch noch mal ganz viel. Was sind denn so klassische weitere Sachen, wo man hingucken kann bei der offenen Arbeit? Also ne, Morgenkreis müssen die Kinder, müssen sie nicht. Was machen wir da? Was sind denn noch so Bereiche?
Also zum Morgenkreis habe ich tatsächlich noch einen Tipp, was man mal ausprobieren kann, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das waren, also wir haben keine klassischen Morgenkreise mehr gemacht bei uns, sondern wir haben gesagt, hey, wir machen Interessenkreise im Sinne von, es ist 11 Uhr war es, glaube ich, bei uns, weil das so dann die Übergangsphase war. In den Funktionsräumen läuten wir eine Glocke und die Kinder, die Lust haben, lassen ihr Spielzeug stehen und liegen und treffen sich zu einem Kreis und erzählen, was gerade ihr Thema ist. Das heißt, im Bauraum haben wir halt geläutet, die Kinder, die weiterspielen wollten, da war die Absprache, die sind dann ein bisschen ruhiger. Und wir haben uns auf der Hochebene, damit wir auch ein bisschen abgeschirmter sind, getroffen Und die Kinder haben erzählt, was ist denn gerade so euer Thema? Und das war bei uns total spannend. Ich war da im Bauraum, das ist so mein Herzensraum. Und da war, wir hatten den vorher umgestaltet, muss ich kurz ausholen. Also wir haben nach dem Motto möglichst viel von möglichst wenig verfahren in dem Raum. Das heißt, der Raum war voll mit Holzbausteinen und Holzeisenbahnen. Sonst war nicht so viel drin, aber da kistenweise. Und die haben ganz viel ihre Häuser nachgebaut und ihr Dorf nachgebaut und haben das halt erzählt, was sie da machen. Und die Folge davon war, weil das immer wieder war, dass wir richtig da in eine Art Mini-Projekt, das war kein großes Projekt im klassischen Projektsinne, sondern so ein Mini-Projekt sind, dass wir halt zumindest, soweit es während Corona ging, einen Ausflug gemacht haben und die Häuser mal angeguckt und fotografiert haben, um dann im Gruppenraum die Bilder von den Häusern der Kinder aufzuhängen, dass die halt die nachbauen konnten. Und dass solche Sachen entstehen eben durch diese Themengespräche, was gerade im Raum das Thema ist. Das hilft mir ja auch, den Raum weiterzuentwickeln. Mhm. Dass ich dann eben sage, okay, die Kinder brauchen offensichtlich gerade mehr davon oder mehr davon, wenn ich das da so spüre, ist halt sinnvoller als Schuhsalat zu spielen. So finde ich.
Ja, das finde ich spannend. Und weil das ja wirklich dann im Grunde so voll von den Kindern ausgegangen ist. Ne? Wir bauen das gerade und ihr habt dann oder du hast dann drauf reagiert, mit dem wir gehen los und machen die Fotos. Mhm. Genau, da sind wir ja auch schon wieder bei der Partizipation und die Kinder dürfen den Alltag mitgestalten. Du hattest auch tatsächlich gesagt, dass du die UN-Kinderrechtskonvention sehr wichtig findest und das auch durchaus in Bezug zu offener Arbeit setzen kannst. Kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Was haben die Kinderrechtskonventionen mit offener Arbeit zu tun?
Naja, also ich war jetzt ja in den letzten Jahren auf den Fachtagen der gewaltfreien Kindheit mit dabei und habe da mich durchaus mal belesen, auch wenn ich 3/4 von der Konvention schon wieder vergessen habe, nachdem ich sie gelesen habe, weil das ja doch viel Gesetzestext ist. Aber in jeder Kita hängt ja irgendwo ein Plakat mit den Kinderrechten. Mhm. Und wir schreiben uns die immer so auf die Fahne, aber im Endeffekt werden sie dann oft nicht wirklich gelebt. Also sie werden dann immer wieder übergangen. Also Sachen wie Selbstbestimmungsrechte oder so, das hört schon auf, wenn die Kinder sich nicht selbst ihr Essen nehmen dürfen, wenn sie eine Matschhose anziehen müssen, wenn sie eine Jacke anziehen müssen. Und wenn man das eben zu Ende denkt und die Konvention halt liest und Selbstbestimmungsrecht, Recht auf Bestimmung des Aufenthaltsorts und wie die ganzen Rechte alle möglichen heißen, Recht auf freie Entfaltung, dann findet man in einem Konzept mit festen Gruppenräumen, mit festen Gruppenstrukturen so viele Einschränkungen, die dem widersprechen, dass die Schlussfolgerung ist, okay, wenn wir wollen das Recht umsetzen, dann müssen wir das auflösen, wir wollen das Recht umsetzen, dann müssen wir das anders machen, dass man am Ende immer in einem offenen Haus landet, in einer offenen Konzeption landet, weil es gar nicht anders geht, weil die Kinder sich frei bewegen dürfen, sie sollen sich frei entfalten. Aber auch da, wenn das räumlich jetzt nicht geht und wir brauchen einen Gruppenraum, das offene Arbeiten für mich hängt nicht davon ab, ob ich in einer Ecke ein Rollenspiel und in einer Ecke einen Baubereich habe, sondern was erlaube ich den Kindern? Zum Beispiel da dürfen sie jetzt als Prinzessin verkleidet, also zum Beispiel darf der Marvin als Prinzessin verkleidet eine Burg bauen, die er dann gegen einen Drachen verteidigt, weil auch eine Prinzessin kann gegen Drachen kämpfen. Ja. Darf er dann das Kleid mit in den Baubereich nehmen und sich vielleicht aus dem Kreativbereich noch, natürlich das jetzt theoretisch, einen Pinsel holen und die Bausteine in der Farbe anmalen, wie er sie braucht? Materialschonung und so weiß ich klar, aber dürfte er das? Also ist das überhaupt möglich oder ist das von vornherein ausgeschlossen? Das ist für mich dann offenes Arbeiten, wenn ich das zumindest mal bedenke. Ich muss es nicht alles erlauben. Also das ist ja auch, ich glaube, da erzähle ich keinem was Neues, dass bedürfnisorientiert nicht wunschorientiert ist. Also das darf man bitte nicht verwechseln. Aber zumindest das aufnehmen und gucken, wenn der Wunsch geäußert wird, was steckt dahinter und wie kann ich das so gut es geht ermöglichen.
Mhm. Ja. Okay, also auch da wieder ganz viel Offenheit von den Erwachsenen im Grunde. Ne? Das sind aber so unsere Ecken und die gehören so. Und wenn du jetzt in Team gehst und mit denen an der Öffnung arbeitest sozusagen, du hattest ja schon so ein paar Widerstände gesagt. Wie gehst du denn damit um? Also du hattest ja zum einen gesagt, du legst erstmal los, aber so und sagst eben nicht, eure Haltung ist total falsch und veraltet und um Gottes Willen, das macht man alles heutzutage gar nicht mehr so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite selber in einem Team oder vielleicht auch leite ich ein Team und finde das eigentlich total gut, eben partizipativ zu arbeiten, zu gucken, was brauchen die Kinder. Und habe aber so ein paar typische Widerstände wie, warum haben wir doch, also es klappt doch jetzt auch oder da haben wir gar nicht genug Personal für im Moment. Was sind denn so Tipps, die du da mitgeben könntest, um das vielleicht so ein bisschen aufzubrechen?
Jetzt im Sinne von, du hast die Widerstände in dir oder die sind im Team bei einzelnen Kollegen?
Nee, tendenziell eher im Team bei einzelnen Kollegen, weil ich glaube, wenn ich die Widerstände bei mir habe, bin ich wahrscheinlich noch gar nicht so weit, dass ich partizipativ arbeiten möchte.
Also zum einen, ein Punkt, was ich Teams mitgebe oder was ich in Teams auch immer wieder sage, und das gefällt manchen nicht, aber manche finden es dann auch gut. Wir alle haben nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und unser Leben dauert so 70, 80 Jahre, davon arbeiten wir 40. Ist es mir das wert, wenn ich an einem Arbeitsplatz nicht glücklich bin und sich etwas verändert und ich bin damit unzufrieden? Ist es mir das wert, diese Unzufriedenheit jeden Tag mit mir zu tragen und so nach außen, weil ich werde den Prozess nicht aufhalten, der da entsteht und der macht mich unglücklich, dann sollte ich doch vielleicht gucken, ob ich woanders glücklicher werde.
Mhm. Also da kann ich mir vorstellen, dass die Leitung dann gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Nee, und sagt, oh, um tatsächlich gar nicht. Tatsächlich haben die Leitungen da gesagt, ey, danke, dass du das so gesagt hast, weil so haben wir das noch nicht betrachtet. Wir haben immer nur so geguckt, ja, wir müssen die Kollegen loswerden, aber also weil das war halt zweimal der Fall in der Vergangenheit, dass eine Leitung mir gesagt hat, ey, wir haben eine Kollegin, die müssen wir loswerden, wir kriegen das nicht mit der hin. Und denen habe ich dadurch die Tür geöffnet, dass sie sagen konnten, hey, wir merken, du bist hier gerade nicht glücklich, lass uns doch zusammen gucken, ob du woanders glücklicher bist. Also es geht mir wirklich nicht darum, gegen die Leute zu sein, weil ich verstehe ja, ey, ich arbeite seit 30 Jahren so. Und wenn du mir jetzt sagst, wir müssen das ändern, heißt das dann, ich habe die letzten 30 Jahre schlecht gearbeitet? Und sich das einzugestehen im Sinne von, ja, es ist jetzt Stand heute nicht richtig, aber damals war es das halt, den Punkt muss man erstmal erreichen, dass man da nicht, dass man da aus diesem Widerstand wieder rauskommt. Und das ist so ein Angebot, was ich einfach mache, diese in diese Reflexion zu gehen. Bin ich gerade hier glücklich und was kann ich tun, damit ich hier glücklich werde? Oder muss ich vielleicht den Arbeitsplatz ändern, weil weiß gar nicht, wer hatte das? Ich glaube, das hatte Andreas Ebenhöhr von Kita-Helden mal gesagt. Ein Arbeitsvertrag ist kein Kaufvertrag. Also ich habe den Arbeitsplatz ja nicht gekauft. Ich bin da angestellt. Ich kann jederzeit woanders hingehen. Der gehört mir nicht und ich sollte auch, wenn es mir nicht mehr passt. Und das finde ich, ja, ich sollte jetzt nicht alle zwei Monate einen Arbeitsplatz wechseln natürlich. Aber wenn ich merke, hey, hier ist ein Prozess, den ich nicht mitgehen kann, dann muss ich das vielleicht für mich verändern. Und diese Einladung da ins Team zu geben, erstmal nimmt manchmal schon Druck raus, weil dann auch die Kollegen sagen, okay, jetzt dann halten wir uns jetzt gar nicht mehr mit der Beate auf, die hier bremst, sondern wir konzentrieren uns auf uns und die muss gucken für sich, ob sie glücklich wird. Das ist schon mal ein Ding. Das Zweite, was ich mache, ich habe mir eine Figur erschaffen, den Harald. Echte Haralds bitte nicht angesprochen fühlen. Der taucht in meinen Videos immer wieder auf und in meinen Seminaren eben auch. Und Harald ist so ein Erzieher alter Schule. Der sagt halt so Sachen wie, wer sich was nimmt, muss es aufessen und auf den Stühlen wird nicht geschaukelt und diese ganzen alten adultistischen Sachen. Und wenn ich mich jetzt, gerade wenn ich von der Leitung weiß, dass es Sätze gibt, die im Kita-Alltag gesagt werden, die nicht so passend sind. Wenn ich mich jetzt als Harald vor die Gruppe stelle und solche Sachen sage, dann spiele ich das ja vor. Dann haben die alle mich im Kopf, wenn ich das sage und nicht mehr die Kollegen, die das sagen. Das heißt, es ist nicht mehr dieses Gegeneinander im Team, sondern es geht gegen mich und die Kollegen sind aus der Schussbahn. Und das eröffnet auch sehr gute Möglichkeiten, dann, dass alle mitziehen und dass nicht quasi entweder jemand mitgeschleift werden muss oder es halt immer im Kopf ist, wenn es um Veränderung geht, ja, aber wir müssen dann die Beate müssen wir dann umdrehen oder sowas, sondern es geht ja dann gegen Harald.
Genau. Und dann gibt es vielleicht ja auch die Chance, dass sich bleiben wir jetzt mal bei Beate, dass Beate sich vielleicht auch so ein bisschen im Harald dann erkennt und denkt, ja gut, so bestimmte Sachen, warum mache ich das eigentlich? Machst du, also das mache ich nämlich tatsächlich bei Partizipation ganz gerne, wenn ich die Zeit dafür habe, dass wir auch zumindest so ein bisschen mal in die Biografiearbeit gehen. Wie habe ich das denn als Kind gelernt? Also musste ich still sitzen, musste ich ordentlich, ne? Setz dich ordentlich hin. Beim Essen finde ich ja auch immer, was ist denn ordentlich eigentlich? Machst du das auch oder sagst du, da haben wir dann in der Regel keine Kapazitäten?
Also es ist natürlich, geht natürlich nicht alles an so einem Teamtag. Ich lade da viel dazu ein. Was ich sehr gerne mache, ist, die Teams da in Austausch zu schicken in Zweier- oder Dreiergruppen und die Methode des kontrollierten Dialogs anzuwenden. Das heißt, das ist im Prinzip aktives Zuhören in Reinform. Es gibt ein Thema, man tauscht sich darüber aus, immer 2 Minuten im Wechsel. Und bevor ich antworte auf das Thema des anderen, muss ich das, was er gesagt hat, in meinen eigenen Worten wiedergeben. Also aktives Zuhören in Reinform eben.
Ja.
Das mache ich mit den Teams zu Begriffen und Werten. Also die sollen dann zum Beispiel über Respekt, Pünktlichkeit, Ordnung, solche Werte, da habe ich so eine ganze Liste immer dabei, wo sie sich mal was aussuchen und austauschen können, einfach um zu gucken, was ist denn deren Problem miteinander oder wo könnten denn Probleme entstehen? Da taucht dann ganz viel auf. Ich hatte einmal ein Team, da habe ich hospitiert, also zu gucken, was schiefläuft und bin danach in die Teamsitzung. Und im Laufe des Tages hat mir wirklich jede Kollegin gesagt, wir haben ein Strukturproblem. Also Struktur ist unser Problem. Und in der Teamsitzung habe ich dann am Anfang Karteikarten rumgegeben und habe sie gebeten, in 2 Sätzen aufzuschreiben, was sie mit Struktur meinen. Und es waren, glaube ich, 17 Kolleginnen und ich hatte am Ende 14 verschiedene Begriffe für Struktur. Dienstplan, ja. Tagesablauf, Raum in Ordnung, Kinderzuteilung. Also es waren ganz verschiedene Themen, aber alle sind mit dem Begriff Struktur in diese Diskussion gegangen. Hätten wir jetzt gesagt, wir diskutieren jetzt mal, wie wir unsere Struktur verbessern, wäre das im kompletten Chaos geendet, weil ja jeder was anderes meint.
Ja.
Und da lade ich immer ein, eben diese Begriffe mal zu klären. Was erwarte ich denn von mir? Was erwarte ich von meinen Kollegen? Und da taucht dann eben ganz oft, gerade zum Beispiel beim Thema Pünktlichkeit, auf, ich bin jetzt mal sehr im Klischee, ein deutscher Handwerker kommt immer 1/4 Stunde zu früh und ein Südländer kommt immer 1/4 Stunde zu spät. Ist eine biografisch wahre Geschichte von meinem Opa, der war Handwerker und er hatte einen südländischen Kollegen. Weiß nicht, woher der Kollege kam, aber die haben sich irgendwann verabredet und mein Opa war super pünktlich und war 1/4 Stunde zu früh und der andere war 1/4 Stunde zu spät und dann saß mein Opa 1/2 Stunde da in seinem eigenen Saft und er war jetzt kein sehr ruhiger Mensch, der hat sich furchtbar aufgeregt, das hat er ganz oft erzählt, dass er da stinksauer war und die einen riesen Streit gekriegt haben, einfach nur, weil beide davon ausgegangen sind, ich bin doch pünktlich. Und ich weiß nicht, ob die es jemals klären konnten, aber Teams sollten das halt mal klären, weil wenn wir so unterschiedliche Herangehensweisen haben, müssen wir das voneinander wissen und dürfen nicht unseren eigenen Maßstab an die anderen herantragen und dafür Klarheit zu sorgen. Also ich bin großer Freund von Klarheit und gerade in der Kommunikation sollten wir da doch dafür sorgen, weil das ist ja so leicht aus der Welt geschafft, wenn wir einmal drüber sprechen.
Ja, und nicht die Angst haben, was dann da beim anderen vielleicht ankommt, ne? Genau, jetzt sind wir schon ganz viel beim Team und du hast gesagt, dass das tatsächlich die Arbeit mit dem Team ist, so ein bisschen das A und O auch für die Öffnung, weil, wie gesagt, das Team muss mitgehen, mehr oder weniger begeistert, vielleicht auch einzelne Personen. Und da hast du gesagt, dass Teamsitzungen da tatsächlich so der Schlüssel sind. Wir haben ja nun nicht alle immer ganz viele Teamtage, sondern haben ja unsere Dienstbesprechung, Teamsitzung. Inwieweit sind denn Teamsitzungen der Schlüssel?
Naja, für mich sind sie der Schlüssel im Alltag, um Veränderungen zu bringen. Weil, also zum einen, wann gerade in der heutigen Situation im Personalmangel und so ehrlich muss man sein, wir sind häufig nur noch Betreuungseinrichtungen, weil wir keine pädagogische Arbeit leisten können, wenn wir starken Personalmangel haben. Das ist einfach so. Und da ist doch kein Raum, dass ich mal meine Kollegen zum einen in einen Austausch bekomme, dass ich was von denen lernen kann und zum anderen erlebe ich sie ja auch nicht auf einer professionellen Ebene, weil wir sind Profis, wir sind alle hoch ausgebildete Fachkräfte und bringen so viel mit an Erfahrung, an Wissen. Sei es jetzt jemand, der vor 30 Jahren die Ausbildung gemacht hat, der hat einen Riesenschatz an Berufserfahrung, und jemand, der jetzt neu dazu kommt, der beschäftigt sich ja intensiv gerade noch mit dem Beruf und mit dem, was dahinter steckt. Und da ist so viel drin und so viel Energie. Und wann, wenn nicht in der Teamsitzung, können wir uns da gegenseitig mal erleben und können da zusammenwachsen und voneinander lernen und etwas verändern. Deshalb ist das für mich so der zentrale Punkt, wo ich Veränderung eben anstoßen kann, wenn ich da ein gutes Konzept habe für Teamsitzungen, eine gute Struktur habe und eben nicht, also ganz klar nicht organisatorischen Krempel in Teamsitzungen bespreche. Mhm. Also es bringt keinem was, das 50. Lichter- oder St. Martinsfest mit allen 25 Leuten im Team zu planen. Im besten Fall fehlen dann noch zwei, die wollen nächste Woche nochmal drüber sprechen, weil sie auch noch ihren Senf dazugeben wollen. Also das bringt halt gar nichts. Sondern Teamsitzungen sind dafür da, Fallbesprechungen zu machen, gemeinsam sich über die Kinder auszutauschen, was in der offenen Arbeit halt super wichtig ist, weil ich erlebe die Kinder ja kaum, und im Team gemeinsam kann ich halt in 10 Minuten ein Elterngespräch schreiben quasi, wenn jeder seinen Impuls dazu gibt. Und dann habe ich Eindrücke ohne Ende für das Elterngespräch. Oder für mich das Wichtigste, was einmal im Monat stattfinden sollte, ist ein pädagogisches Team. Das heißt, einmal im Monat ein pädagogisches Thema aufzubereiten, dass man sagt, zum Beispiel, wir sprechen jetzt mal über gewaltfreie Kommunikation. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Wie wollen wir das machen, dass da jemand so eine Mini-Fortbildung vorbereitet? Das ist kein so großer Aufwand. Und oder man guckt sich mal einen pädagogischen Film an, gibt ja tolle Videokurse, Videos, die man sich da angucken kann, oder hört eine Podcast-Folge zusammen. Da kann man eine Menge machen in so einer Teamsitzung. Mhm. Und erlebt dann auch die Kollegen, die sonst im Alltag, gerade im Stress vielleicht, wo man denkt, ey, naja, du solltest ja vielleicht schon noch ein bisschen was lernen im Umgang mit Kindern. Und in den Teamsitzungen kommen dann von denen Sachen, wo man denkt, ey, das hätte ich von dir nicht erwartet. Mhm. Also das habe ich schon erlebt, dass dann gerade die, ich nenne sie liebevoll halt die Haralds, die eben so die ewig gestrigen sind, wo ich dann denke, ey, das, ja, weiß nicht, ob du so geeignet bist für hier. Und dann kommt in der Teamsitzung, kommt da eine Ansicht, eine Haltung raus, wo ich denke, ey, wie kriegen wir das denn in den Alltag übertragen? Das ist so gut gerade. Und das ändert ja ganz viel am Respekt füreinander und am Miteinander. Mhm. Und da wird viel gelöst. Deshalb finde ich Teamsitzungen halt den zentralen Punkt, um was zu ändern. Und deshalb gebe ich dieses Seminar halt auch so gern zu dem Thema. Also das ist einfach ein Herzensthema von mir, weil auch die Rückmeldungen einfach gut sind, dass die Leute sagen, hey, okay, Teamsitzung geändert und jetzt läuft es ganz anders im Haus.
Ja, und du empfiehlst da ja auch so ein Rotationsprinzip. Magst du da nochmal was zu sagen?
Ich habe es gerade im Prinzip schon angedeutet. Also ich empfehle 4 verschiedene Arten von Teamsitzungen. Die erste im Monat ist immer das Fallbesprechungsteam. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Der Name sagt es ja schon. Da werden alle Kinder besprochen, deren Elterngespräch in den nächsten 4 Wochen ansteht. Das heißt, ist ja meistens so um den Geburtstag rum. Das sind ja auch dann in der Regel 5, 6 Kinder. Also wenn man jetzt eine Kita mit 240 Kindern hat, ist das natürlich ein anderes Konzept als in der Kita mit 60 Kindern. Aber machbar in irgendeiner Form ist es ja auf jeden Fall, zu sagen, hey, die Kinder haben jetzt im kommenden Monat Geburtstag, das Elterngespräch steht an. Was habt ihr denn zu den Kindern beobachtet? Ist natürlich in dem Turnus klar, am Ende wird immer gesagt, okay, im nächsten Monat haben die Kinder Geburtstag, guckt bei denen jetzt bitte mal mehr hin, dass man einfach nochmal mehr den Fokus über die 4 Wochen hat. Weil im Alltag kann man nicht alle Kinder immer gleich beobachten, aber so wissen alle schon, okay, im nächsten Monat sprechen wir über den Marvin, den Ali und was auch immer. Dann haben wir die schon parat, wenn wir in die Teamsitzung gehen. Und in der Teamsitzung kann man dann auch Krisengespräche führen, die sowieso immer, also wenn jetzt akut was ist, dass es in jeder Teamsitzung die erste halbe Stunde ist, Akutfallbesprechung, wenn irgendwas sich entwickelt hat. Aber das ist so das Erste. Das zweite Team ist dann das Orga-Team, nenne ich das. Da wird eben delegiert in Kleingruppen, weil ich, wie gesagt, eine Festplanung können 2 Leute in ihrer Vorbereitungszeit machen. Da wird festgelegt, was muss organisatorisch gemacht werden, was muss geplant werden, was muss verändert werden. Welche Kleingruppe übernimmt das? da hängt natürlich ganz viel zu dran, auch im Wochenplan ist es ideal, wenn man dann so 2-3 Zeitslots hat, wo eben diese kleinen Teams dann Vorbereitungszeit sich eintragen können, dass das fest dasteht. Und das wird alles in diesem Orga-Team gemacht, also die Kleingruppen festgelegt, die Ziele festgelegt, die Termine rausgesucht, wann die sich treffen und auch die Ergebnisse vorgestellt. Mhm. Fallbesprechung, wie gesagt, kommt immer
rein.
Aber ich
muss nicht mit 25 Leuten sitzen und überlegen, wer macht was. Das ist natürlich...
Genau, also es wird fliegt einfach da raus und wird in Kleingruppen gemacht. Das dritte Team, das ist für mich dann eben das wichtigste Team, das ist das pädagogische Team. Die dritte Teamsitzung im Monat, da wird ein pädagogisches Thema aufbereitet. Da kann man jetzt sagen, wir nehmen eine Zeitschrift, Kindergarten heute, was auch immer für Zeitschriften es gibt. Bei uns war es damals die Kindergarten heute immer, wo dann eben geguckt wurde, wir haben hier einen Riesenstapel, welches Thema ist denn für uns gerade interessant? Wer bereitet das vor? Und so hatten wir einen Jahresturnus, wo jeder einmal so ein Team vorbereitet hat. Mhm. Das klingt immer so, oh Gott, ich muss ein Team vorbereiten. Aber wenn ich jetzt im März weiß, ich muss im Dezember, soll ich über das Thema sprechen, das ist ja mehr als genug Zeit. Also wir hatten das Glück, dass bei uns die Vorbereitungszeit festgeschrieben war. Also wir hatten Vorbereitungszeit, da ging das. Ja. Und es muss dann auch nicht sein, dass ich da eine 2 Stunden Fortbildung gebe, sondern ich führe einfach in das Thema ein. Ich gebe eine kurze Erklärung und dann tauschen wir uns über das Thema aus. Wie gesagt, vielleicht gucken wir uns einen pädagogischen Film an, hören eine Podcast-Folge dazu, was passt. Und so kann man halt sich mal auf hoher pädagogischer Ebene einfach erleben, die Kollegen in einem fachlichen Austausch erleben, im Prinzip Netzwerken mit den eigenen Kollegen, was wir sonst nicht machen. Ja. Weil sonst, wenn man sich austauscht, ehrlich gesagt, so erlebe ich es, ist eher privater Austausch mit Kollegen als jetzt fachlicher Austausch. Also es ist selten, dass ich mit Kollegen zusammenstehe und sage, ey, ich habe den spannenden Fachartikel gelesen, lass uns mal über das Thema reden, sondern so, ach, komm mal kurz vom Kita-Alltag weg, was hast du am Wochenende vor? Mhm. So mal kurz 5 Minuten Psychohygiene, muss ja sein, alles gut. Und hier haben wir halt den pädagogischen Rahmen. Hier können wir uns als Fachkräfte erleben, was wir halt selten tun. Und das tut mir gut, ich bin Kopfmensch, aber ich merke auch, dass es den Teams einfach gut tut, weil es Entwicklung anstößt, weil es was auslöst und ja, einen Fortschritt bringt. So hat die Leitung auch so ein bisschen die Möglichkeit, eben die Richtung vorzugeben, wohin sich das Haus entwickelt. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir nehmen das pädagogische Team, um die Essenssituation zu besprechen. Wir wollen gucken, wie funktioniert denn Essen richtig in der Kita? Wie kann das offene Essen funktionieren? Und das machen wir in diesen 2 Stunden. Dann ist das halt so ein Mini-Konzeptionsteam sozusagen. Mhm. Und einfach super wertvoll, dass das fest geblockt ist. Und das vierte Team, was häufig ja ausfällt, also weil die rutschen natürlich, das vierte Team ist das, was hinten runterfällt, weil Feiertage, Personalmangel, sonst was. Aber das vierte Team ist, nenne ich die Resterampe. Das ist so, da wird alles gemacht, was noch angefallen ist. Es ist 2 Wochen vergangen seit dem Teams delegieren. Da können Fragen gestellt werden, nochmal, was, das ist unser Stand, was wollt ihr, Rückmeldung, Fallbesprechungen, die akut anstehen, Fragen zum pädagogischen Thema von vorher. Also da wird alles so reingepackt. Und als Tipp gebe ich auch immer gern noch dazu, gerade beim Orga-Team, bei dem Delegieren, das ist ja ein sehr langweiliges, sehr trockenes Team, da vielleicht zu sagen, hey, bei dem Team bestellen wir uns als Team eine Pizza hin, setzen uns in den Hof, machen es uns einfach so gemütlich, dass es zumindest eine schöne Atmosphäre ist, dass wir nicht am Ende irgendwo in der Turnhalle sitzen, im stickigen Raum, sondern wir machen uns dann die Umgebung schön, wenn schon der Inhalt eher trocken ist.
Ja.
Langer Monolog.
Ja, aber total sinnvoll. Und das heißt aber, du empfiehlst tatsächlich dann jede Woche auch eine Teamsitzung im Rotationsprinzip, dass ich quasi nach einem Monat wieder, also zum Beispiel Fallbesprechungen, gerade im offenen Konzept stelle ich mir ja total sinnvoll vor, ne, dass da wirklich alle so ein bisschen ihren Input geben können, wenn ein Mensch hat sich in letzter Zeit besonders viel bei mir aufgehalten und das ist mir aufgefallen. Oder wenn jemand sagt so, ich finde ja immer diese Schulfähigkeiten, ne? Das klappt irgendwie alles noch nicht so richtig mit dem Schneiden und sowas. Und wenn man dann aber jemand dabei hat, der sagt so, ja, aber bei mir im Kreativraum, da kommen ganz tolle Sachen oder was weiß ich, wenn ich was habe, wo die Kinder sich verkleiden dürfen und Rollenspiele machen, da bringt das Kind aber total viel mit. Also das eröffnet ja wahrscheinlich auch nochmal das, was an Feedback gegeben werden kann, durch die unterschiedlichen Ansichten auch im Team.
Genau, also im Grunde genommen empfehle ich jedem Team, jede Woche Teamsitzung mit allen zu machen. Das ist natürlich der Idealzustand. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein gigantisch großes Haus, also das ist dann natürlich eine andere Situation, dann macht es auch, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Haus mit Hort, Kita und Krippe, dann macht das Fallbesprechungsteam vielleicht für die Hort- und Krippenerzieher im Kita-Bereich gar keinen Sinn. Mhm. Dann muss man da vielleicht sagen, die machen das intern, ihre Sachen, muss man dann individuell schauen. Wo ich sage, was flexibel handelbar ist, sind halt eben das Orga-Team, also das zweite, und die Resterampe. Da könnte man zum Beispiel sagen, wenn man Kollegen hat, die sagen, ich kann nur zweimal im Monat bei der Teamsitzung sein, private Gründe, was auch immer, wenig Stunden. Mhm. Wenn jetzt jemand mit 12 Stunden da ist, wenn der bei jeder Teamsitzung ist, beim pädagogischen Team und beim Fallbesprechungsteam sollte der schon irgendwie dabei sein, aber bei den anderen braucht es den nicht. Da ist zu empfehlen, gerade beim Orga-Team am Tag vorher vielleicht schon festzulegen, um welche Themen es gehen wird. Das empfehle ich eh immer, dass spätestens morgens im Buch die Themenliste für die Teamsitzung liegt, damit alle morgens schon drauf gucken können und nicht in der Teamsitzung erst überlegen müssen, um was es geht. Und dann können Kollegen, die sagen, ich bin bei der Teamsitzung nicht dabei, aber bei dem kleinen Team könnte ich mir vorstellen, dabei zu sein, dass die sich dann da schon reinschreiben und dann teilt man die halt dazu. Also dann ist das, dann müssen die da nicht in der Teamsitzung dabei sitzen, geht dann auch so. Aber bei zumindest beim ersten und dritten, also Fallbesprechung und pädagogisches Team, da sollte das ganze Team dabei sein, weil da geht's halt um den Kern unserer Arbeit. Und das ist einfach, das lähmt sonst. Weil gerade bei pädagogischen Themen, wenn ich mir jetzt vorstelle, da übrigens auch gerne die Praktikanten, also jetzt nicht die 3-Wochen-Praktikanten, aber die Anerkennungspraktikanten, Werkstudenten da unbedingt mit dazu nehmen, weil das ist das, was die brauchen. Das ist das, was die lernen müssen, wie sowas im Team sich entwickelt, wie sowas im Team funktioniert. Sonst arbeiten wir und verändern vielleicht irgendwas und die werden überhaupt nicht mitgenommen. Das ist ja auch, also wir sollen sie ausbilden, dann müssen wir sie da mit hinnehmen. Beim Orga-Team müssen die nicht dabei sein. Also das lernen sie früh genug, wie organisiert wird, aber die inhaltlichen Sachen, da sollten die schon dabei sein.
Genau, das hattest du sowieso gesagt, dass dir das wichtig ist, dass eben die Auszubildenden auch gut mitgenommen werden in der offenen Arbeit. Was sind denn da so Sachen, wo du sagst, da sollte man drauf achten? Also an Teamsitzungen teilnehmen, hast du ja schon gesagt. Gibt es da noch andere Sachen, wo ich drauf achten sollte, wenn wir 1, 2, 3 viele Auszubildende haben?
Ja, dass sich jeder verantwortlich fühlt. Also das muss offen kommuniziert sein auch. Wir müssen alle Ansprechpartner sein für die Auszubildenden. Die müssen jederzeit fragen dürfen, warum hast du das so gemacht? Muss natürlich eine Kultur dafür da sein. Und wenn ich einen Auszubildenden habe, der vielleicht nicht fragt, das kann ja Gründe haben, dass ich es ihm trotzdem erkläre. Wenn ich merke, ich hatte gerade eine Situation mit einem Kind oder so, dass ich danach zu dem Auszubildenden gehe und sage, ey, die Situation ist gerade so und so gelaufen. Ich möchte dir kurz erklären, warum ich das so gelöst habe. Auch wenn man denkt, ist doch trivial, für die jungen Leute oder je nachdem, wie jung die jungen im Beruf befindlichen Leute, ist es das halt oft nicht. Und die bringen ihre Biografie mit. Und also in meiner Ausbildung war Biografiearbeit kein Thema. Das ist heute vielleicht wohl anders, aber bei mir, ich habe praxisintegriert die Ausbildung gemacht. Das Wort Biografiearbeit habe ich danach in einem Podcast von Lea gehört, das erste Mal. Das habe ich vorher nicht gekannt. Und das ist einfach ein Thema, wo wir sie mitnehmen müssen. Und das ist unsere Verantwortung, da reinzugehen. Und deshalb ist mir die Ausbildung der jungen Leute eben auch so wichtig. Ich habe jahrelang versucht, einen Ausbilderschein zu machen und es ging irgendwie dann nie wegen sonst welchen Gründen. Aber ich finde, wir brauchen doch gute Leute für die Zukunft. Und dann ist das da zentral, dass wir uns alle verantwortlich fühlen und es nicht heißt, ja, die Leitung ist Anleitung, die sitzt halt im Büro und so. Mehr ist dann nicht, dann finden keine Gespräche statt, weil der erlebt sie ja nie in der Praxis. Das heißt, da empfehle ich dann sehr gerne einfach so eine Art Mentorensystem mit einzubauen, dass man sagt, ey, in jedem Bereich haben wir einen Verantwortlichen, der vielleicht als Mentor wenn wir jetzt nicht sagen, wir haben jede Woche eine Rotation, sondern wir sind fester in unseren Räumen, so alle halbe Jahr wechseln wir mal oder ganz lang, dass ich sage, okay, ich bin der Mentor für einen Baubereich. Wenn ein Auszubildender bei mir im Bereich ist, erkläre ich dem, was bei mir läuft, weil ich bin in der Praxis hier drin und nehme den da mit, das unterstützt natürlich den Anleiter noch mal mehr, weil der kann ja nicht immer den Raum mitwechseln. Der kann ja nicht immer an dem Auszubildenden kleben, dass wir da einfach alle mit dabei sind. Und wir wollen ja Begeisterung für den Beruf wecken. Also ich zumindest will ja, dass die Leute begeistert den Beruf starten und nicht am Ende der Ausbildung sagen, oh Gott, das ist ja schrecklich.
Ja,
und das Gefühl kriegen sie früh genug.
Ja, gleichzeitig denke ich auch immer, das sind ja auch immer unsere Kollegen von morgen. Ne? Also da habe ich ja ganz viel Möglichkeit, eben da auch schon für zu sorgen, dass ich dann im Zweifelsfall, im besten Fall bleiben die ja vielleicht dann bei uns in der Einrichtung mit gut ausgebildeten KollegInnen dann zusammenarbeite. Ja, ja. Jetzt hattest du gerade noch in so einem Nebensatz was gesagt zur Rotation, also in wer ist wann in welchen Räumen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist total sinnvoll, regelmäßig zu wechseln, oder macht es vielleicht auch Sinn, wenn jemand sich in, keine Ahnung, im Bauraum total wohlfühlt, dann ist das jetzt in deinem Fall sein Raum. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen würdest?
Also ich würde da ganz klar empfehlen, nach den Stärken der Kollegen zu gehen. Da gibt es verschiedene Methoden. Also man kann so eine Aufgabenkompetenzmatrix machen. Das heißt, man macht eine Tabelle und hat dann die Räume aufgelistet und jeder hat die Aufgabe, in den Räumen, wo er ist, eine bestimmte Anzahl Sterne hinzukleben, wie gut er sich da fühlt. Also ein Stern für überhaupt nicht, also ist gar nicht mein Gebiet. Zwei Sterne ist, ja geht, müsste ich aber vielleicht noch eine Fortbildung zu machen. Und drei Sterne ist absolut mein Thema. Und das mal so aufzukleben, weil dann sieht man gut, wo im Team die Stärken verteilt sind. Und dann macht es absolut keinen Sinn, jemand, der sagt, ey, Bauraum und Bewegungsraum sind absolut meine Kernkompetenzen. Ja, was soll der im Rollenspielraum? Mhm. Also bin ich jetzt in dem Fall. Bin im Rollenspielraum und im Kreativbereich geht so. Also es ist einfach nicht mein Kernkompetenzgebiet. Dann macht es auch keinen Sinn, da aus Prinzip zu rotieren und zu wechseln, sondern da wirklich zu sagen, hey, wir gucken nach den Stärken und das aber auch regelmäßig zu überprüfen. Also nicht jetzt einmal zu sagen, okay, ist festgelegt und die nächsten 5 Jahre bist du jetzt in diesem Raum, sondern so alle halbe Jahr, einmal im Jahr oder so zu gucken, kann man das tauschen. Es gibt auch andere Methoden. In meiner Kita jetzt gibt es so ein Talentmanagement, da muss man richtig Fragen beantworten und das wird dann ausgewertet, welcher Persönlichkeitstyp man ist und dann wird das eingeteilt. Das ist jetzt sehr komplex. Weiß nicht, ob man da immer die Zeit hat, aber diese Aufgabenkompetenzmatrix ist halt schön, weil es auch transparent ist. Weil wenn man dann sieht, wir haben im Team niemanden für den Rollenspielbereich, ja, dann sollten wir vielleicht mal eine Fortbildung in der Richtung machen, wie so ein Raum funktioniert. Oder wenn jemand da ist, auch für Leitung wertvoll, der überall 3 Sterne hinklebt oder jemand, der überall 1 Stern hinklebt, dann muss man bei den Personen mal hingucken, weil keiner ist überall super kompetent und keiner kann gar nichts.
Ja.
Und da ist so mein Rat eben, das habe ich jetzt auch lernen dürfen in den letzten Jahren, nicht zu häufig zu wechseln, sondern wirklich Konstanz reinbringen und für die Räume sowieso ein Raumkonzept zu schreiben, wie der Raum grundlegend ist, und den dann natürlich weiterentwickeln, aber so einen gewissen Rahmen sollte es schon haben, wie der Raum auszusehen hat, was da drin steckt, weil da steckt ja immer ein pädagogischer Hintergrund dahinter, wenn wir einen Raum einrichten. Und dann zu sagen, so 2-mal im Jahr vielleicht zu wechseln, irgendwie zu Ostern oder also im Frühjahr irgendwann oder im Herbst, die beiden Zeitpunkte, weil dann haben die Kinder eben nach dem Sommer Start in einem gewohnten Umfeld und zur Weihnachtszeit hin wird dann getauscht und dann für die letzte Zeit vorm Sommer wird nochmal gewechselt, dann ist das so im Rahmen. Ich habe es alles schon erlebt, also jede Woche wechseln, 1-mal im Monat wechseln, alle 2 Monate wechseln und mit nichts bin ich so richtig glücklich geworden, weil ich saß dann oft in Räumen, wo ich einfach nicht gut war und die Begründung war dann, ja, dann kommen Kinder dahin, die mit dir gut können, auch mal in den Raum. Ja, aber das ist ja Quark, also der Raum soll ja, die Sprache des Raumes soll ja die Kinder anziehen, das Thema, und was da auch natürlich wichtig ist, dieses Argument kann man ganz leicht entkräften, weil kein Kind muss in jeden Raum. Also es gibt Kinder, die 6 Jahre oder 5 Jahre in der Kita nur im Bauraum sind und die haben trotzdem die feinmotorischen Fähigkeiten, alles zu schaffen in der Schule, wenn ich den Raum gut einrichte.
Ja. Naja, und bei den Räumen, also ich war letztens in einer Einrichtung, die offen gearbeitet haben, und da war es so, dass es zwei Personen gab, die für den Bewegungsraum zuständig waren, und die sind aber jetzt häufiger aus privaten und gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Und im Team war die Meinung, also es gab keinen, der das so richtig übernehmen wollte. Und die Kinder haben aber immer wieder gesagt, sie möchten eigentlich gerne im Bewegungsraum. Und dann haben sie sich überlegt, okay, was können wir denn jetzt machen? Also jeder hatte so, es waren, glaube ich, nur Frauen, jeder hatte so ihren festen Raum. Und dann haben sie überlegt, naja, für die Großen können wir ja dann vielleicht mal, dass man vier dann im Bewegungsraum können, wenn wir die Tür auflassen oder was auch immer. Und da habe ich dann nochmal festgestellt, also das hörte sich auf den ersten Blick total toll an mit der offenen Arbeit und wie das alles geklärt ist. Und dieser partizipative Gedanken von die Kinder sagen, wir wollen in Bewegungsraum, wir wollen uns bewegen. Und es ist doof, dass da kein Erwachsener ist, der uns das ermöglicht. Das kam irgendwie gar nicht an in den Köpfen. Wie würdest du denn bei sowas vorgehen? Also bist du dann ganz deutlich und sagst, Mensch, Leute, hört doch mal zu. Oder gibt es da die Möglichkeit, die Selbsterfahrung zu machen? Also ich bin dann tatsächlich nachher, habe gesagt, na gut, ich bin jetzt mal die Kinder, wenn ich als Kind sage, hallo, wir wollen, wenn ihr partizipativ arbeitet, welcher Raum ist denn, also das war jetzt so meine Idee, vielleicht hast du da eine bessere Idee, welcher Raum ist denn momentan nicht so gefragt? Vielleicht könnt ihr dann im Team eben noch mal gucken, wie ihr das umgestaltet. Was wäre denn so dein Ansatz?
Ja, ich glaube, ich würde auch in die Richtung gehen. Also da zu sagen, also grundsätzlich immer schaut hin und hört hin, was die Kinder sagen, weil auch da, das sollten wir Erwachsene uns dringend wieder mehr auf die Fahne schreiben, hinzugucken. Nicht alles, was Kinder äußern, muss verbal sein. Mhm. Das sind so viele Missverständnisse. Ein Kind muss mir nicht sagen, dass es in den Bewegungsraum will, wenn ich merke, der hat einen großen Bewegungsdrang. Oder auch, der ist gerade total phlegmatisch, also so das Gegenteil. Es gibt ja Kinder, die so runterfahren und eigentlich gerade aber Bewegung bräuchten. Also das ist dieses Umgedrehte von nicht jedes Kind braucht Ruhe, manche brauchen Bewegung. Brauchen manche auch die Bewegung, um nicht in so eine Müdigkeit zu verfallen. Mhm. Da muss ich dann einfach hingucken. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich bin eigentlich im Spielezimmer, sage ich jetzt mal, und da sind immer nur drei Kinder, ja, dann muss ich halt hingucken, ob entweder der Raum einfach nicht ansprechend ist oder das am Bedürfnis der Kinder vorbeigeht. Und die vier Grundräume, die eigentlich immer offen sein müssen in der offenen Arbeit meiner Meinung nach, ist Bauraum, Atelier, Rollenspiel. Das sind so die drei Grundsachen, weil das meist abgedeckt wird. Und Bewegungsraum oder Außengelände. Also das, weil im Außengelände können sie sich auch bewegen, nochmal in einem ganz anderen Rahmen, aber im Bewegungsraum kann ich gezielter Sachen machen. Das heißt, wenn schlechtes Wetter ist, sollte ich immer den Bewegungsraum in irgendeiner Form anbieten, dass sie die Energie rauslassen können, weil sonst haben wir die klassischen Flurrenner, denen wir dann hinterherlaufen, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ja, dann biet ihnen doch eine Möglichkeit zu rennen.
Ja.
Und wenn es jetzt gar nicht geht, klar, wir sind nur fünf Leute und können nur drei Räume aufmachen, dann ist es so, aber vielleicht ist dann auch mal der Rollenspielraum zu und ich sage, ich nehme einfach die Kostüme mit in den Bewegungsraum. Dann verbinden wir das halt, dann ziehen wir das halt mal um. Oder ja gut, Kreativbereich in den Bewegungsraum mitnehmen ist jetzt schwierig.
Schwierig, ja.
Da muss man dann viel putzen. Aber da kann man auch, oder man sagt, Bauraum ist zu, wir haben im Bewegungsraum haben wir die großen Schaumstoffbausteine, lass uns da was bauen und wir verbinden das. Also das geht immer, aber ich würde immer auf die Kinder eingehen und gucken, weil das ist Beschwerdemanagement. Also da müssen wir uns halt auch Gedanken drüber machen. Wir stellen uns da immer so einen Briefkasten vor, wo die Kinder dann was reinschmeißen können. Aber Beschwerdemanagement geht halt schon los, wenn sie sagen, ja, oder wenn sie zeigen, ich habe mehr Bewegungsdrang, als mir gerade ermöglicht wird.
Mhm.
Oder das ganz viele Bereiche, wenn Kinder um 10 Uhr kommen, ja, ich habe Hunger. Und es ist aber gerade keine Frühstückszeit und noch keine Mittagessenzeit, dann ist das ganz klar eine Beschwerde, die Struktur ist nicht gut. Wir müssen die Struktur verändern.
Ja. Ja, ja, absolut. Gut, dann vielleicht nochmal, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich höre mir das heute an und sage, oh ja, eigentlich offene Arbeit hört sich doch irgendwie ganz gut an und wir sind da noch gar nicht so gut aufgestellt. Was wäre denn vielleicht so der die ersten 1, 2, 3 Tipps für Teams, die vielleicht gerade am Anfang der offenen Arbeit stehen oder sich jetzt damit auseinandersetzen, möchten wir das machen oder nicht? Oder vielleicht auch, weil es eine Trägervorgabe ist, ne? Vielleicht müssen wir es auch machen.
Also ein Tipp, auf jeden Fall, was so die Raumentwicklung angeht, das ist ein, weil ich da ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, bloß nicht hingehen und sagen, okay, wir arbeiten offen und übers Wochenende räumen wir die Räume um. Mhm. Das bitte auf keinen Fall machen, sondern sagen, okay, wir entscheiden uns, das wird das Atelier, das wird der Bauraum und das wird der Rollenspielraum und das dann über ein paar Wochen umbauen, ausbauen. Mhm. Vielleicht sogar, also mit natürlich die Kinder mitnehmen und das vielleicht sogar so signalisieren, dass man sagt, wir stellen hier Baustellenhütchen auf und machen Absperrband und das ist gerade Baustelle und hier in dem Bereich passiert was, dass eben aus dem Atelier der Baubereich so nach und nach verschwindet und immer kleiner wird und der Kreativbereich immer größer wird und in anderen Bereichen gleichzeitig kleiner, dass das so ein natürlicher Prozess ist. Das ist super wertvoll, weil die Kinder finden in den Räumen ja ganz viel Sicherheit. Und wenn ich mir vorstelle, ich komme von der Arbeit nach Hause und meine Wohnung ist komplett umgeräumt, dann gucke ich ein bisschen komisch, wenn plötzlich das Schlafzimmer jetzt die Küche ist. Und ja. Und so ist es mit den Kindern ja auch. Die sind auf jeden Fall da, müssen da gut mitgenommen werden und das braucht Zeit. Also da bitte einfach auch in den Prozess gehen. Und als zweites ganz wichtiges, ein Schritt zurück ist kein Versagen. Also wenn man sagt, okay, wir probieren das jetzt, wir beschließen das jetzt im Team, wir haben uns das und das dabei gedacht und wir setzen das jetzt so um, dass eben die Räume sich so entwickeln und was auch immer. Wenn man dann merkt, okay, das funktioniert so gerade nicht, dann zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal wieder zurück, dass die Kinder wieder ihre Sicherheit finden, dass die Kollegen auch wieder ihre Sicherheit finden und starten nochmal neu, das ist kein Versagen, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wurde, das zu tun, wurde sie ja gut bedacht, aber es gab vielleicht Punkte, die einfach nicht absehbar waren. Und jetzt evaluieren wir das neu und gehen einen Schritt zurück und nehmen nochmal Anlauf. Und das ist häufig was, wovor die Leute Angst haben, die dann sagen, ja, aber jetzt haben wir es den Eltern kommuniziert und jetzt müssen wir doch weitermachen. Wir haben doch so viel schon investiert. Und das verpufft ja dann. Aber es verpufft ja nicht. Wir haben ja jetzt die Erfahrung daraus gewonnen. Also jeder Schritt bringt uns ja irgendwo hin. Ob das jetzt gut oder schlecht zu werden ist, erstmal nicht. Aber wir können ja aus allem was Gutes machen. Wenn was schief läuft, lernen wir draus. Das ist dann auch Fehlerkultur. Und da einfach entspannt damit umzugehen. Und der dritte Punkt ist ganz klar Transparenz. Also die Eltern in jedem Schritt mitnehmen, ganz transparent sein. Ich würde jetzt nicht empfehlen, die Teamsitzungsprotokolle zu veröffentlichen, das bitte nicht, aber vielleicht tatsächlich sich mal zu überlegen, so ein kleines Protokoll für Eltern zu diesen Teamsitzungen zu schreiben. Also wenn wir jetzt ein pädagogisches Team haben, dazu mal ein kleines Protokoll an die Eltern zu geben. Und zu sagen, hey, wir haben über das pädagogische Thema gesprochen, das ist beschäftigt uns gerade, das Essen, wie wir das umgestalten wollen, das und das waren die Themen. Vielleicht interessiert sie ja auch, was wir mit ihrem Kind hier so den ganzen Tag machen, weil für Eltern ist die Kita eine Blackbox. Ja. Die haben keine Ahnung. Das führt jetzt dann sehr weit, aber wenn man so überlegt, was manchmal, wenn es dann so heißt, ja, die versuchen hier so viel Einfluss zu nehmen, die Eltern, und die wollen hier uns beeinflussen, dann kommt vielleicht ein Papa oder eine Mama total wütend polternd rein und tobt rum. Ja, das rührt daher, dass die keinen Einfluss haben, keine Macht. Die versuchen sich groß zu machen, um da ranzukommen, weil sie es nicht können. Und wenn wir das sehen und sie da mitnehmen, dann nehmen wir da ganz viel Wind aus den Segeln, dann passieren auch nicht diese eskalierenden WhatsApp-Gruppen. Ja. Dass wir da die Eltern einfach mit im Boot haben und transparent sind.
Ja. Naja, und vielleicht, also ich finde das eine total schöne Idee, gerade eben bei diesen pädagogischen Themen, auch einfach nochmal wieder deutlich zu machen, hier, wir sind die Experten, ne? Und wir beschäftigen uns eben auch mit pädagogischen Themen und da habe ich manchmal auch immer so das Gefühl, dass das auch nicht in allen Einrichtungen von den Eltern so gesehen wird und so stärkt man einfach auch nochmal vielleicht auch diese Wertschätzung, die dem Beruf dann entgegengebracht wird, ja.
Ja, und da auch ein kleiner Punkt, weil mir das gerade begegnet ist. Ich habe gerade einen Notfallplan gesehen, wo auf der ersten Seite ganz dick eingerahmt steht, sobald Personalmangel herrscht, werden alle Fortbildungen und Teamsitzungen und Vorbereitungszeit gestrichen. Mhm. Und das ist der erste Punkt, der aus jedem Notfallplan rausgehört, weil Es kann nicht sein, dass wir für einen Tag, wo wir dann die Betreuung sicherstellen im Notbetrieb, die langfristige Qualität so schwächen. Klar, wenn jetzt nur 4 Leute da sind, brauche ich keine Teamsitzung machen. Aber jemanden von der Fortbildung, die Geld gekostet hat, zurückzuzitieren, nur damit 5 Kinder mehr betreut werden können, ist halt auch ein Bild, was wir nach außen abliefern. Stattdessen müssen wir sagen, hey, die Leute waren auf der und der Fortbildung und haben das mitgebracht. Auch das transparent machen, was die Leute für Fortbildungen machen. Dass die Eltern dann eben nicht denken, ah, der ist krank oder so, sondern ja, der ist auf einer Fortbildung und hat das und das Thema und bringt das hier mit in die Kita. Also auch da transparent machen, das einfach die Qualität zeigen. Nicht um anzugeben, sondern um es zu zeigen, weil viele Eltern halten uns halt noch für die Basteltanten und die sonst was. Und wenn die dann sehen, was wir alles lernen und was wir alles machen und mitbringen, das schafft Wertschätzung. Die kriegen wir nicht, wenn wir auf der Straße stehen mit ein paar Verdi-Flaggen, sondern die kriegen wir, wenn wir uns präsentieren.
Ja, sehr schöner Ansatz nochmal. Gut, also ich glaube, mir zumindest ist jetzt wirklich klar geworden, warum, also wir hatten ja offene Arbeit beginnt im Kopf, dass es eben wirklich ganz viel einmal bei mir selber ist und eben aber auch als Team und dass da wirklich diese Teamarbeit super wichtig ist. Und was du auch eben noch meintest, eben auch die Kinder mitdenken. Also das manchmal sind wir Erwachsenen ja so im Tun und Machen, dass nämlich genau das passiert. Ne? Wir machen das einfach mal am Wochenende oder haben vielleicht mal einen Teamtag und an dem stellen wir alles um. Also das fand ich auch nochmal einen guten und wichtigen Hinweis, glaube ich, dass wir da immer auch die Kinder für dieses Jahr gemacht werden soll, dann da auch im Blick behalten. Vielleicht jetzt so zum Abschluss. Wir machen zum Abschluss immer gerne nochmal das Ganze ein bisschen größer. Darum an dich so die Frage, wenn es eine Sache gäbe, die du an den Kita-Strukturen in Deutschland ändern könntest, gibt es da was, wo du sagst, das fällt mir spontan ein, das wäre so das Erste, nicht das Einzige, aber vielleicht so das Erste, wo du ansetzen würdest?
Also an den grundsätzlichen Strukturen wäre es gesetzlich verankert ein Anspruch auf Vorbereitungszeit. Mhm. Dass jede Fachkraft gesetzlich oder tariflich oder wie auch immer verankert einen Anspruch auf Vorbereitungszeit hat und der dann auch gerne im Homeoffice stattfinden darf. Also der nicht in der Kita sein muss, damit eben es dann nicht heißt, okay, ich habe 3 Stunden Vorbereitungszeit, ich habe jetzt effektiv und schnell gearbeitet, bin nach einer Stunde mit meiner Arbeit durch, dann darf ich jetzt wieder in den Kinderdienst, sondern dann hebe ich mir die 2 Stunden auf für was anderes, wo ich mal mehr investieren muss oder so. Die Vorbereitungszeit ist so essentiell, die muss dringend gesetzlich verankert werden.
Mhm. Okay, gut, das ist ja nochmal ein schöner weiterer Impuls. Vielen, vielen Dank dir, Achim, dass du heute hier warst und mit uns darüber gesprochen hast, was denn der Kopf mit der offenen Arbeit zu tun hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für dich und deine ganzen tollen Ideen.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.